ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerken.
Ave Maria, grazie a te.
ZIP-FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Griechenland, wir richten einen Blick auf die sozialen Bewegungen. Ägypten, wo steht die Demokratiebewegung? Und Castor nach Philippsburg, die Anti-AKW-Bewegung zum Greenpeace-Vorschlag. Vertrauensfrage, doch keine Volksabstimmung, gestoppte Zahlungen in Griechenland überstürzen sich die Ereignisse. Noch scheint es, als handle dort oder auch in Italien eine souveräne Regierung. Bei Lichte betrachtet erinnern die Abläufe jedoch eher an Staaten der sogenannten Dritten Welt, die schon seit Jahrzehnten unter dem Diktat von IWF und Weltbank gelenkt werden. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass im Falle Griechenland professionell und gebetsmühlenhaft kommuniziert wird, der Euro stünde ernsthaft in Gefahr. Was mit Verlaub Unsinn ist, zu bescheiden ist die Wirtschaftsleistung des kleinen Landes. Oder geht's eher um Psychologie? Darum, dass ein Konkurs Griechenlands die Börsenzocker ermutigen könnten, gleich gegen die nächsten Ökonomien zu wetten? Italien, Portugal? Eine Finanztransaktionssteuer auf EU-Ebene wäre da zumindest ein kleiner, realpolitischer Schritt in die richtige Richtung. Doch der hat, auf Druck des Börsenstandorts Britannien, in der Europäischen Union keine Chance, wie wir heute erleben durften. Wie auch immer, eines ist mit Sicherheit unstrittig, sämtliche Machenschaften zwischen griechischer Regierung, Deutscher Bank, dem Politzirkus Merkel-Sarkozy und diversen Industrieverbänden hat unstrittig eines zum Ziel, die verschärfte Umverteilung von unten nach oben. Davon sprechen weder Bild-Zeitung noch Deutschlandfunk, schließlich ist es ja im nationalen Interesse, wenn hierzulande ernsthaft geglaubt wird, dass es sich tatsächlich um reale Schulden handle, die gerade auf der Tagesordnung stehen. Das wird in den Ländern der angegriffenen Ökonomien ganz anders gesehen. Fragen wir also, was wollen die Bevölkerung, die sozialen Bewegungen und die Linke? Radio Z aus Nürnberg sprach hierzu mit Achim vom anarchistischen Netzwerk für politische und soziale Rechte und fragte zunächst, wie weitgehend die politischen Forderungen der Protestbewegungen sind.
Zum großen Teil erschöpft sich der Protest ja darin, dass dann 100.000 vom Parlament nur stand, sozusagen ihre Wut über die Regierung und die Politiker allgemein zum Ausdruck gebracht haben und gesagt haben, haut alle ab, haut ab. Und gar nichts darüber hinaus. Es gibt bei ganz vielen Leuten gibt es keinen Plan. Die gemäßigte Linke, die Linksallianz, die hier im Parlament ist, sagt Neuwahlen. Die Kommunistische Partei sagt Neuwahlen. Für die radikale Linke ist das natürlich überhaupt keine Lösung, weil was sollen Neuwahlen bringen? Das kann zu einer Regierung der nationalen Einheit führen. In Deutschland würde man dann sagen, große Koalition. Und dann wird es noch schwerer, sich irgendwie gegen die Maßnahmen zu wehren, wenn dann so eine breitere bürgerliche Legitimation noch da ist. Es ist ganz schwierig. Wir, also das Netzwerk für politische und soziale Rechte, wir sagen, die einzige Lösung ist der Umsturz. Wohl wissend, wie problematisch das ist, wenn er denn gelingen sollte.
Wie breit verankert ist denn diese Idee des Umsturzes? Ist es sozusagen immer noch die kleine Nische, in der man theoretisch darüber diskutiert, wie was werden könnte? Die Bilder sprechen ja eine andere Sprache, die man dann sieht, weil sich wirklich Massen auch an militanten Aktionen zum Beispiel beteiligen.
Aber es ist natürlich eine völlige Minderheit. Also da darf man sich jetzt nichts vormachen. Das ist die anarchistische Szene, die sehr breit ist. Wir unterscheiden hier in Griechenland zwischen Linken und Anarchisten, weil die Anarchisten sich nicht als Linke bezeichnen. Und das ist ein relativ kleiner Teil der radikalen Linken, die sagt, nur der Umsturz kann überhaupt eine Lösung aus dieser Situation jetzt bringen. Im Kapitalismus wird das nicht gehen. die gemäßigte Linke, die Kommunistische Partei und so weiter, wollen diesen Umsturz nicht. Die Kommunistische Partei redet zwar davon, aber alle wissen eigentlich, sie haben sich gut eingerichtet in diesem System, und das sind verbale Attacken, die sie dann fahren, aber tatsächlich hier eine Revolution zu machen, das kommt ihnen nicht in den Sinn. Sie wollen das System mit Wahlen ändern, das sagen sie auch ganz klar. Also man darf nicht denken, dass diese Idee der Revolte jetzt breit verankert ist. Aber es gibt immer mehr Leute, die sich mit diesem Gedanken anfreunden und sagen, ja, gut, der Kapitalismus bringt es offensichtlich nicht, also muss dieses System weg. Was dann danach kommt, gut, da muss man sich dann drüber unterhalten, wie dann eine Räterepublik dann zum Beispiel aussehen könnte oder so. Aber das ist offen, dazu kann niemand was sagen. Bekanntlich kann da eigentlich auf der ganzen Welt niemand was zu sagen. Und insofern legt sich da hier jetzt auch niemand definitiv fest. Der Umstand, dass es zu solchen heftigen Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht hier kommen kann und dass die Anarchisten da agieren können, hängt auch damit zusammen, dass es sehr viele Leute gibt, die das nicht verurteilen. Die zwar vielleicht nicht sagen, wir wollen jetzt den Umsturz, aber die sagen, Recht haben sie und das muss auch passieren und dieser Staat muss auch so angegriffen werden. Und es sind nicht nur Anarchisten, wenn man sich die große Demonstration am 5. Mai letzten Jahres anguckt, da haben ganz normale Leute über Stunden versucht, das Parlament zu stürmen. Immer wieder neue Angriffe auf die Polizeikräfte davor, und die Anarchisten waren wirklich nur ein kleiner Teil davon. Das heißt, die Menschen sind wirklich wütend, und vor allem eben die Leute, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die jetzt tatsächlich auch nicht mehr sehr viel zu verlieren haben, die sind auch tatsächlich bereit, eine gewisse Militanz auszuüben, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht im Kopf haben, irgendeine sozialistische Gesellschaft oder sowas.
Es gibt sozusagen ja einen ganz realen inhaltlichen Zwischenschritt, über den man sich ja Gedanken machen muss wahrscheinlich. Bleibt Griechenland in der EU? Ist es anstrebenswert?
Der Euro und die Eurozone und alles, was mit Geld zusammenhängt, ist ja nichts Wertfreies. So wie Europa aufgebaut ist, ist das Ganze ein imperialistisches Konstrukt. Wenn es gelingen sollte, das umzudrehen, kann ja die europäische Zusammenarbeit theoretisch was ganz Fruchtbares sein, wenn denn die Völker selber zu bestimmen hätten. Solange das nicht so ist, sind wir gegen die EU und da infolgedessen natürlich auch gegen den Euro. Da sind wir uns übrigens mit der Kommunistischen Partei auch einig, die sagt das auch, während die Linksallianz durchaus auch das jetzige Europa befürwortet. Also diese Frage ist für uns eigentlich relativ klar, gegen Euro, gegen Eurozone und auch gegen Europa. Das ist aber in Griechenland nicht verbreitet. Man muss ganz klar sagen, die Griechen sind zu 80% gegen diese Sparpakete, die ihnen aufgedrückt worden sind jetzt. Aber andersrum sagen 70%, ach, den Euro, den wollen wir doch gerne behalten und in der Eurozone wollen wir drin bleiben. Wie das dann zusammengehen soll, ist eine andere Frage. Aber deswegen ist im Augenblick auch völlig offen, wie es hier politisch weitergeht. Die PASOK-Regierung hat ihre parlamentarische Mehrheit verloren. Jetzt sind 4 abgesprungen, jetzt sind es nur noch 149. 151 brauchen sie für die Mehrheit. Morgen ist die Vertrauensabstimmung. So wie das aussieht, würde Papandreou die verlieren. Dann kommt es zu Neuwahlen. Dann kommt es auch wahrscheinlich nicht mehr zu irgendeiner Volksabstimmung. Es ist völlig offen.
Wie wird denn die Volksabstimmungsankündigung in Griechenland diskutiert?
Wir denken, dass das ein Trick ist von Papandreou. Wobei wir uns auch überhaupt nicht klar sind, ob das ein geschickter Trick ist oder ob ihm einfach das Wasser bis zum Hals gestanden hat und er nicht mehr anders wusste, wie er überhaupt aus der Sache rauskommen sollte. Das Interessante ist ja, er hat das völlig alleine entschieden. Er hat seine Partei nicht informiert. Bekanntlich waren ja auch die anderen europäischen Führer nicht informiert. Die waren ja alle stocksauer, ne? Es gibt große Teile der Bevölkerung, die sagen, ach, das ist ja nicht schlecht, dann haben wir die Möglichkeit, mit einem klaren Nein zu stimmen. Wenn es denn dazu kommt, total davon ab, wie wird die Frage gestellt? Ich habe das ja vorhin gesagt. Wenn gefragt wird, akzeptieren wir die Maßnahmen, ja oder nein, dann wären 80% würden mit Nein votieren. Wenn aber gefragt würde, wollt ihr in der Eurozone bleiben, dann würden 70% sagen, ja, wir wollen drin bleiben. Und wenn das geschickt miteinander gekoppelt wird, diese Geschichte, wäre es durchaus nicht ausgeschlossen, dass so eine Volksabstimmung, dass die Regierung die auch gewinnen könnte. Also ich würde das nicht ausschließen. Wir denken, das ist so oder so, ist ein Griff in die Trickkiste sozusagen, um den Widerstand zu knacken. Denn eins ist völlig klar, wenn sowas stattfindet oder wenn Wahlen stattfinden oder sonst irgendwas, wird es erstmal bis dahin keinen Widerstand geben. Das ist eigentlich relativ klar. Dann wird Wahlkampf gemacht. Und der Widerstand mit Streiks oder so, das kannst du dann vergessen. Das findet erstmal nicht statt.
Der regierende ägyptische Militärrat steht in der Kritik weiter Teile der ägyptischen Bevölkerung. Er zieht nämlich Stück für Stück mehr Kompetenzen an sich, nicht gerade das, was eine Demokratiebewegung fordern würde. So etwa soll die Rolle der Streitkräfte als Hüter der Verfassung festgeschrieben werden. Im Klartext, die Befehlshaber wollen sich in wichtigen politischen Fragen das letzte Wort vorbehalten. Außerdem sollen die Streitkräfte von parlamentarischer Aufsicht befreit werden. Mehr als 8 Monate nach dem Beginn der Revolution in Ägypten ein Grund für Radio Dreieckland aus Freiburg, auf diese Entwicklung mal einen genaueren Blick zu werfen.
Als die Revolution am 25. Januar 2011 gerade in Ägypten losbrach, befand ich mich zufällig auch gerade am Roten Meer und wurde somit Zeuge eines Kapitels des arabischen Frühlings. Glücklicherweise hatte ich mich bei ein paar jungen Ägyptern einquartiert und konnte somit die Ereignisse in Kairo direkt mit den Betroffenen diskutieren. Eine sehr seltsame Haltung hat mein Diskussionspartner gegenüber dem Militär, das nach einigen Tagen auf den Straßen Kairos aufmarschierte. Im Gegensatz zu der Polizei wurde das Militär als Retter der Revolution willkommen geheißen. Deshalb wollte ich zunächst einmal wissen, wie sich das Ansehen des Militärs in den letzten Monaten gewandelt hat.
When they first got to power in February, we actually trusted them very much. And I think,
als das Militär im Februar die Macht übernahm, haben wir ihnen sehr vertraut. Aber die jungen Aktivistinnen und Aktivisten haben schon nach 2 Monaten nicht mehr an den guten Willen des Militärs geglaubt. Die wollen keine Veränderung. Es ist praktisch bewiesen, dass die Militärs nur einen extra Feiertag am 25. Januar einführen wollen, aber den Rest so lassen wie bisher. Am System wollen sie nichts verändern.
Wir haben genug Evidenz, um zu supporten, dass der Militärkonzert just wants to have like an extra.
Was wir nach einer Weile realisiert haben, ist, das Militär war nicht ein Teil des Mubarak-Regimes, sondern Mubarak war ein Teil des Militärregimes. Der Sturz von Mubarak war also lediglich der erste Schritt.
The military was not a part of Mubarak's regime. It was Mubarak who was part of the military regime. So actually by taking down Mubarak, we're just doing the first step.
Auch die staatlichen Medien lügen wieder wie zu Zeiten von Hosni Mubarak. Im Artikel von Juliane Schumacher in der Analyse und Kritik vom 21. Oktober wird ein Aktivist zitiert, der sagt, wir haben im Fernsehen gehört, Extremisten attackieren die Armee. Aber jetzt sind wir hier und sehen, wie die Armee die Bevölkerung zusammenschießt. Die Fernsehsender und Tageszeitungen, die sich nicht dieser Medienzensur unterwerfen, werden vom Militär gestürmt und an der Berichterstattung gehindert. Journalisten werden verhaftet und Material beschlagnahmt.
On the same day in Nasbiru, when like the Egyptian TV was spreading its lies,
am selben Tag, als das ägyptische Fernsehen diese Lügen verbreitet hat, wurden 2 andere Fernsehsender gestürmt. Einer hieß 25th of January und der andere war, glaube ich, Al Jazeera. Du kannst sogar online ein Video sehen, in dem die Sprecherin während des Programms anfängt zu schreien, weil bewaffnete Männer in das Studio stürmen und alle dazu auffordern, die Übertragung zu stoppen. Es war, als ob wir in den 1920er Jahren und in einem totalitären Regime leben würden. Es war verrückt.
Unsere Diskussionen am Beginn der Revolution drehten sich ständig um den Übergang vom Mubarak-Regime hin zu einem revolutionären Ägypten. Ein zentraler Punkt dabei war immer die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Deshalb frage ich meinen Gesprächspartner heute, wie es um die neue Verfassung bestellt ist.
Writing the constitution like that doesn't look good at all because they're interfering so much with the process of writing the constitution. It's actually not acceptable.
Das Schreiben der neuen Verfassung läuft auch nicht gut. Das Militärregime räumt sich selbst das Recht ein, alle Passagen der neuen Verfassung überarbeiten zu lassen, die ihnen nicht gefallen. Sie können der verfassungsgebenden Versammlung befehlen, die entsprechenden Passagen innerhalb von 15 Tagen zu ändern. Die Militärregierung sorgt also dafür, dass ihre Interessen in der neuen Verfassung berücksichtigt werden.
Right now we don't have a parliament. Nobody's asking them what they're doing. They're just like, they are the lawmakers and they approve the laws and they execute the laws. So.
Im Moment haben wir kein Parlament. Niemand fragt das Militärregime, was sie eigentlich machen. Sie sind diejenigen, die die Gesetze schreiben und sie auch ausführen. Niemand außer dem Militärrat hat irgendwas zu sagen. Einer der Minister in der offiziellen Regierung ist aus der Bewegung. Er war auf dem Tahrir-Platz. Aber seine Hände sind gebunden und er steht unter enormem Druck. Er kann nichts machen ohne die Bewilligung des Militärregimes.
Make us divided. They're always playing this game of turning.
Die Machthaber spielen das alte Spiel. Sie spalten die Bewegung. Sie hetzen die Liberalen gegen die Islamisten auf, die Muslime gegen die Christen. Jetzt hat jede Gruppe ihr eigenes Camp und alle sind damit beschäftigt, sich gegenseitig zu bekämpfen. Keiner kämpft richtig gegen das Militärregime.
The Islamists, they have their camp, and everybody's too busy fighting with each other and not fighting with the military council.
Trotz der Spaltung der Bewegung und der enttäuschten Hoffnungen ist die Situation aber noch immer nicht hoffnungslos, wie mein Freund in Kairo versichert.
The military council is doing some really stupid actions and we are counting on that they will keep on doing this stupidity.
Die Militärregierung macht sehr viele Dummheiten. Im Moment haben sie Alaa Abdel Fattah verhaftet. Es gibt eine riesige Online-Demonstration für seine Freilassung. Auch die Militärgerichte sind sehr unpopulär hier in Ägypten.
If you write Free Alaa, you will find a lot of websites about him. He's a very good guy and he was like a very strong figure from the revolution and he's actually arrested right now. And we have another problem, of course, with the military trials and all that.
Die Menschen entwickeln mehr Bewusstsein und jeden Tag wächst die Zahl derer, die einsieht, dass die Militärregierung nicht zum Wohle der Bevölkerung handelt. Wenn die Militärregierung weiter diese Dummheiten begeht, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Bevölkerung wieder revoltiert.
The military council keeps doing these stupid actions. It's not going to be unlikely that the people will revolt again.
Am Ende unseres Gesprächs stelle ich die Frage in den Raum, ob nach all diesen Rückschlägen und Enttäuschungen die Revolution in Ägypten als gescheitert gesehen werden kann. Ist denn überhaupt irgendetwas besser als zu Zeiten von Hosni Mubarak?
Wir haben hier unsere guten und unsere schlechten Tage. Du hast mich gerade an einem Tag erwischt, an dem ich sehr pessimistisch drauf bin. Aber es gibt definitiv auch gute Seiten. Niemand konnte sich vorstellen, dass wir Mubarak stürzen. Im Moment ist alles möglich. Die Leute sind aufmerksamer und besser informiert. Niemand wird hier wieder solche Ungerechtigkeiten akzeptieren.
This is on the plus side. Because everybody's an activist now in Egypt. Everybody's interested. Everybody will not accept.
Es ist viel besser als in den Zeiten von Mubarak. Es gibt viel mehr Diskussionen und es entsteht ein vielseitiger Austausch auf vielen Ebenen. Das ist schon mal ein erster Schritt.
There's more ways of contacting each other. Yeah, it's good. Of course, it's better. It's a first step.
In einer aktuellen Kampagne fordert Greenpeace, den Atommüll aus der Plutoniumfabrik in La Hague statt nach Gorleben ins Zwischenlager Philippsburg zu transportieren. In Anti-AKW-Kreisen stößt die Kampagne auf viel Widerspruch mit dem Tenor: Solange es auch nur ein AKW am Netz gibt, sind die Anti-AKW-Gruppen nicht dafür da, Vorschläge für einen reibungslosen AKW-Betrieb zu machen. Und dazu zählt nun mal eben auch ein reibungsloser Entsorgungsfluss. Im Interview mit dem Freien Radio Bermuda Funk aus Mannheim stellt Thomas von der südwestdeutschen Anti-Atom-Initiative deren Argumente gegen die Greenpeace-Kampagne dar.
In den vergangenen Tagen ist Greenpeace erneut an die Öffentlichkeit gegangen mit einer Forderung, die sie schon im vergangenen Jahr formuliert haben, und zwar, dass der Castor-Transport oder der Atommüll, der jetzt noch in La Hague lagert, nicht nach Gorleben gebracht werden soll, sondern in das Zwischenlager in Philippsburg hier in Baden-Württemberg in der Nähe von Karlsruhe. Greenpeace hat dies öffentlich gemacht, einerseits durch ein Gutachten, bei welchem Sicherheitsvorteile von dem Zwischenlager in Philippsburg gegenüber der Zwischenlagerhalle in Gorleben dargestellt wurden. Und Greenpeace hat es motiviert, sein Handeln. Unter anderem waren sie auch im Landtag in Stuttgart mit einer großen Transparentaktion vom Dach herunter. Hat dieses Handeln motiviert, dass es ihnen darum geht, das Zementieren von Gorleben als Endlagerstandort aufzubrechen. Sie sehen in der Minimierung des Transportweges eine Minderung des Transportrisikos, wenn dieser Atommüll unterwegs ist. Und ihnen ist es wichtig, dass ein sogenanntes Verursacherprinzip berücksichtigt wird. Das Ganze im Zusammenhang, da sie befürchten, dass mit der Bundestagswahl im Jahr 2013 die Eignung von Gorleben festgeschrieben würde, dass eine längerfristige Zwischenlagerung in La Hague oder in Sellafield keine Option sein könne und vor allem, dass sich Abfallverursacher auch um die Entsorgung kümmern müssten. Greenpeace geht davon aus, dass durch ein solches Handeln ein Atomausstieg bis 2015 möglich wäre oder aber zumindest der Druck für den Atomausstieg bis 2015 erhöht werden soll. Erfolgsfaktoren in der Kampagne sehen Sie darin, dass diese Forderung bereits in der Politik und in den Medien angekommen sei, dass in Philippsburg Plätze frei seien, weil ja der Block 1 in Philippsburg nicht mehr ans Netz gehen soll. Und Sie erhoffen sich mit Ihrem Aufruf Druck auf die Landesregierung hier in Baden-Württemberg, sprich, dass die rot-grüne Landesregierung Druck auf die ENBW ausüben soll, einen solchen Genehmigungsantrag für das Zwischenlager in Philippsburg zu stellen. Ja, zu dieser ganzen Problematik habe ich jetzt am Telefon Thomas von den südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen. Hallo Thomas.
Hallo Markus. Hallo Zuhörer und Zuhörerin.
Ja, diese Kampagne von Greenpeace hat in der bundesweiten Anti-AKW-Bewegung nicht nur Zustimmung erfahren. Ihr von den südwestdeutschen Anti-Atom-Initiativen habt ja zweimal auf das Handeln von Greenpeace reagiert. Vielleicht können wir anhand eures offenen Briefes eure Kritik darstellen. Ihr spracht im ersten Abschnitt davon, dass das Vorgehen von Greenpeace die Anti-Atom-Bewegung spaltet und möglicherweise den Protest schwächen könnte.
Ja, also bis jetzt war es eigentlich Konsens in der Anti-Atom-Bewegung, dass man nicht diskutiert, welches denn die weniger schlechte Lösung unter allen schlechten Lösungen ist. Es wird nämlich keine sichere Entsorgung von Atommüll geben können, dass man mit so einer Diskussion gar nicht erst anfängt, solange noch Atommüll weiter produziert wird. In dem Moment hat jetzt Greenpeace eigentlich genau mit dieser Diskussion angefangen und die Ziele, die sie vorgeblich damit erreichen wollen, können sich eher ins Gegenteil verkehren. Also die Argumentation lautet ja, dass statt den jetzt 100 Castoren, die jetzt in Gorleben schon stehen, die weiteren 20 bis 30, die noch dorthin gebracht werden sollen, dass die nicht hingebracht werden, als Sachzwang Gorleben als Endlager durchzusetzen. Die Umleitung würde aber nichts daran ändern, dass eigentlich jeden Tag zurzeit da unter Tage weitergebaut wird. Und aus unserer Sicht natürlich der Geldfluss und der Ausbau ein viel größerer Sachzwang sind, Gorleben als Endlager fertigzustellen. Hingegen würde, wenn die Transporte wegfallen, ein wichtiger Kristallisationspunkt der Anti-Atom-Bewegung wegfallen, indem immer die bundesweite Bewegung genau zu diesen Transporten das Ganze bundesweit auch in die Nachrichten und ins öffentliche Bewusstsein rückt. Stattdessen könnten also, so wie die Greenpeace das wünscht, so in Anführungszeichen lautlose Transporte, die es auch nicht sein werden, aber lautlose Transporte nach Philippsburg würden die Endlagerthematik und Gorleben aus, der Diskussion eher herausbefördern, anstatt einen Fortschritt für Gorleben herbeizuführen. Und aus unserer Sicht kann genau das also zu einer selbstverschuldeten Niederlage führen und zu streitender Anti-Atom-Bewegung, nämlich dahin darum gehend, eigentlich welcher Standort eigentlich besser wäre oder sein könnte.
Jetzt entstand ja der Eindruck möglicherweise, wenn man nicht genau hingehört hat, dass eine Atommülllagerung in Philippsburg sicher sei oder sicherer wie in Gorleben und das noch angesichts der Diskussion um die erhöhten Strahlenwerte in Gorleben.
Ja, also das Argument von Greenpeace in ihrer Studie ist es, dass A, keine Umladung nötig wäre von dem Bahnhof LKW, könnte also in Philippsburg direkt mit dem Zug aufs AKW-Gelände gefahren werden, der Müll. Und in Philippsburg soll es ein Kerosinableitungssystem geben. Das heißt, bei einem Flugzeugabsturz auf das Zwischenlager könnte da Kerosin abgeführt werden, was es in Gorleben nicht gibt. Das ist aber nur ein minimaler Unterschied. Ansonsten ist die Halle, die um die Kastoren gebaut ist, nichts anderes als ein besserer Regen- und Schneeschutz, hat aber überhaupt keine Schutzeigenschaften. Auch Greenpeace sagt, das wäre keine sichere Lagerung, nur eine etwas bessere wie in Gorleben. Aber genau an der Stelle rechtfertigen sie natürlich die momentane Atommüllpolitik, die glaubt, mit dem Abstellen von Atommüll an allen möglichen Standorten wäre eine Entsorgung gegeben für Atommüll. Und das ist völlig absurd.
Ja, letztlich dienen ja diese Zwischenlager als Entsorgungsnachweis, der wiederum notwendig ist, damit ein AKW überhaupt juristisch betrieben werden kann. In dem, wie soll ich sagen, offenen Brief von Greenpeace war viel auch die Rede davon, dass wir quasi für unseren Müll sorgen sollen. Wie ist eure Position dazu und wie schätzt ihr ein, geht die internationale oder in diesem Fall die französische Anti-AKW-Bewegung mit dieser Forderung um?
Also das eine Problem ist schon mal dieser Begriff des Wir. Also es ist nicht klar, wen eigentlich Greenpeace mit Wir meint. Unsere Position ist natürlich, das ist nicht unser Müll, das ist die Müll einer Atommafia, einer international vernetzten, die damit sehr, sehr, sehr viel Geld verdient. Dessen Produktion wir niemals, also wir als Anti-AKW-Bewegung, niemals wollten und für die wir auch nicht die Verantwortung tragen, für die selbstverständlich diese Atomindustrie die Verantwortung trägt. Im Gegensatz zur Greenpeace-Behauptung ist es keineswegs so, dass die französische Anti-Atom-Bewegung mehrheitlich für einen Rücktransport eintritt. Sie gewinnen dabei auch nichts. Denn auch hier dienen diese Transporte nur dem ungestörten Weiterbetrieb der Atomanlagen. In La Hague, in der Plutoniumfabrik, wird weiterhin Plutonium abgetrennt von den abgebrannten Brennelementen, dabei die Umwelt weiter verseucht. Es gab erst gerade wieder einen Antransport aus Holland vom holländischen AKW Borssele. Und in dem Moment, in dem der Müll abtransportiert wird, wird dort nur Platz geschaffen dafür, dass neuer Müll und neue Plutoniumproduktion vonstatten gehen kann. Die Greenpeace-Position fällt auch unseren französischen Freunden und Freundinnen in den Rücken eigentlich, die dieses Jahr mit einem Camp in Valognes am Abfahrtsbahnhof dort gegen den Transport nach Gorleben protestieren werden. Denn schlussendlich sagt Greenpeace ja, der Transport soll stattfinden, eben nur nicht nach Gorleben, sondern nach Philippsburg. Und widerspricht in dem Moment natürlich den französischen Aktivistinnen, die in Valognes dann gegen den Transport protestieren werden.
Und vielleicht, um es nochmal zu sagen, es gab ja auch in der Vergangenheit sehr viele französische Aktionen auf französischem Gebiet gegen diese Atomtransporte. Eure Position als Südwestdeutsche Anti-Atom-Initiativen ist nach wie vor, der Atommüll bleibt dort, wo er ist, bis alle Atomanlagen
abgeschaltet. Bis alle Atomanlagen stillgelegt sind. Und es ist auch kein Ausdruck des St. Florians-Prinzips. Deswegen haben wir ja auch gefordert, in diesem Jahr, im Februar, als der Müll von Karlsruhe aus der ehemaligen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe nach Lubmin an die Ostsee gebracht wurde, dass auch der dort bleiben soll, wo er ist, weil an der Ostsee lagert er genauso unsicher wie in Karlsruhe, ohne dass dort irgendetwas zu seiner Entsorgung getan wäre.
Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr ja Lust, auch mal auf unserer Webseite vorbeizuschauen. Die lautet zip-fm.net. Dort gibt's dann auch Hinweise, wie ihr über Twitter, Identica oder auch über Indymedia uns hören und nachlesen könnt. Bis dann, ciao.